wollen wir nicht über Bürgermeister heute reden, sondern gleich zu Beginn mal mit Bürgermeistern und haben dafür Vertreter drei ganz unterschiedlicher Gemeindegrößen in Niederösterreich eingeladen. Zum einen die Landeshauptstadt, Vertreter, den Bürgermeister der Landeshauptstadt St. Pölten mit 55.000 Einwohnern, eben der zentrale Ort, zumindest im Mostviertel, der Funktionen für die ganze Region übernimmt, der dementsprechend auch viele Einpendler und damit verbundene Verkehrsprobleme kennt, zuletzt auch wieder starken Zuzug verzeichnet, so auch beim Thema Baulandverfügbarkeit zum Beispiel vor Herausforderungen steht, jedenfalls eine Wachstumsgemeinde, eine große Gemeinde in Niederösterreich repräsentiert. Zum anderen haben wir die Marktgemeinde Adacker, beziehungsweise den Bürgermeister der Marktgemeinde Adacker hier, einer 3500 Einwohnergemeinde, die Anfang der 70er Jahren aus vier Gemeinden zusammengelegt wurde. Es ist eine Nachbargemeinde Amstettens, also so etwas wie eine Speckgürtelgemeinde, was nichts Abfälliges ist, aber wir kennen die Problematik dieser Gemeindeart, dieses Gemeindetypus, die zum einen von der Nähe zur Bezirkshauptstadt profitiert, sprich es gibt Arbeitsplätze in unmittelbarer Nähe, zum anderen aber auch, was zum Beispiel die Nahversorgung im Ort betrifft oder auch die Baulandpreise, durchaus auch unter der unmittelbaren Nähe zur Stadt auch leidet. Und zuletzt die Kleingemeinde Unterstinkenbrunn, beziehungsweise ihren Bürgermeister. Unterstinkenbrunn ist eine sehr peripher gelegene Gemeinde, beinahe an der tschechischen Grenze im nördlichen Weinviertel, im Bezirk Mistelbach mit 560 Einwohnern. Interessanterweise hat Unterstinkenbrunn sich freiwillig 2005, glaube ich, oder was früher, 1995, genau, freiwillig nochmal verkleinert, weil es auch mit einer Nachbargemeinde in den 70er Jahren zusammengelegt wurde und man geht seit mittlerweile über 20 Jahren wieder einen eigenen Weg. Natürlich muss man fast sagen, ist Unterstinkenbrunn in der Lage eine Abwanderungsgemeinde, eine alternde Gemeinde, eine schrumpfende Gemeinde mit ganz anderen Problemen wie die beiden erstgenannten Gemeinden. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion und möchte die drei Referenten kurz vorstellen. Zum einen der Bürgermeister von St. Pölten, Magister Matthias Stadler. Er ist studierter Historiker, war zunächst in der Erwachsenenbildung tätig, arbeitete ab 1992 am Magistrat in St. Pölten, wurde 2003 Stadtrat und ist seit 2004 Bürgermeister der Landeshauptstadt. Zum anderen der Bürgermeister von der Marktgemeinde Adacker, Diplom-Ingenieur Johannes Bressel, ganz außen. Er ist studierter Landschaftsplaner, war im Mostviertel in der Dorferneuerung und im Regionalmanagement tätig, leitete EU-geförderte LEADER-Projekte zur Entwicklung des ländlichen Raums, wurde 1995 Gemeinderat in Adacker und ist seit 2005 Bürgermeister. Was ich noch ergänzen möchte, ist, dass Johannes Bressel auch zweiter Vizepräsident des Niederösterreichischen Gemeindebundes ist und insofern auch durchaus repräsentativ für andere Gemeinden, denke ich mir, manche Themen diskutieren kann. Und in der Mitte Magister Matthias Hartmann, Bürgermeister von Unterstinkenbrunn. Er studierte Politikwissenschaftler, war lange Jahre in der Möbelbranche tätig und seit 2005 eben in politischer Funktion als Bürgermeister. Er ist seit diesem Jahr Projektmanager des von ihm initiierten Projekts Wohnen im Land um Laa. Also das ist die Gegend um Laa an der Theier. Herr Stadler, darf ich mit Ihnen beginnen? Was sind denn die wesentlichsten Probleme St. Pöltens im Bereich Stadtentwicklung und Verkehr? Inwieweit können Sie diese auf kommunalpolitischer Ebene lösen und wo stößt eine Stadtgemeinde an ihre Grenzen bei der Lösung dieser Probleme?
Ja, zuerst einmal auch ein herzliches Willkommen und guten Tag von meiner Seite. Danke für die Einladung. Ich glaube, dass St. Pölten gerade jetzt seit der Landeshauptstadterhebung eine sehr interessante Phase mit allen Problemen und Themen durchlebt, die Sie auch aufgezählt haben, mit allen Ohnmächten. Man kann zum Klimaschutz einen Beitrag leisten. Wir tun das, indem zum Lahanlagen gefördert werden, in dem Windkraftkataster ausgebaut wird, in dem die Wasserkraft auch auf den Werksbächen gefördert wird und. Natürlich auch mit den Maßnahmen im öffentlichen Personennahverkehr und vieles mehr, das man hier anführen könnte. Man ist halt eingebettet in ein Gesamtsystem. Also ich glaube, das Thema ist auch, dass viele dieser Themen zurzeit an den Stadt- oder an den Gemeindegrenzen enden, wenn man gerade den öffentlichen Personennahverkehr uns ist gelungen, zum Glück, ich möchte mir es gar nicht anders vorstellen. Also bevor wir unser neues Bussystem bekommen haben, sind im Jahr ungefähr 900.000 Fahrgäste gewesen, jetzt über 5 Millionen Fahrgäste. Wenn wir die über 4 Millionen noch auf der Straße hätten, würde die Verkehrssituation noch ganz anders aussehen. Aber es hat sich zum Beispiel auch gedreht und darauf muss man natürlich auch in diesem Bereich dringend reagieren. Es hat sich, früher war die Stadt durchaus eine Auspendlerstadt, die jetzt pendeln durch die vielen Arbeitsplätze, durch die völlige Veränderung, durch die Attraktivität mittlerweile auch als Wohnstadt, pendeln rund 6-mal so viele Leute ein als Richtung Wien aus der gesamten Region und der Stadt auspendeln. Das heißt, man hat hier mit völliger Veränderung auch der Verkehrsströme gegeben und es ist natürlich ein Teil, so ist zwar zu einer Verdichtung im Bahnbereich auf der Leobersdorfer Bahn und auf der Tullner Bahnstrecke gekommen. Ich bin aber überzeugt, dass wir hier wirklich ein Schnellbahnsystem brauchen, dass der Loop nicht innerhalb der Stadt enden darf, sondern dass er in die Speckgürtelgemeinden und rund um die Stadt in den Zentralraum ausgedehnt werden muss, um nur bei einem Thema zu bleiben. Aber ich denke, dass wir schon weiter waren und natürlich die überregionalen Steuermechanismen spielen da schon eine Rolle. Wenn ich mir ansehe, das ganze Traisental war Vorreiter vor über 50 Jahren, als sich die gesamte Talschaft zusammengeschlossen hat, nicht jeder seine eigene Kläranlage gebaut hat, sondern wenn man für damalige Begriffe riesigen Traisen-Abwassersammelkanal gebaut, wir haben eine gemeinsame Kläranlage in Traismauer gebaut, wo mittlerweile auch andere Gemeinden, die letzte Gemeinde, die sich angeschlossen hat, ist Zwentendorf, weil die so effizient arbeitet und weil sie das so bewährt. Aber mittlerweile haben wir bei vielen diesen Dingen auch steuerliche Nachteile bekommen, die das Ganze wieder konterkarieren, dass man sich zusammenschließt, dass man gemeinsam Aufgaben bewältigt. Bei so etablierten Bereichen wie dem Wasser oder dem Abwasser funktioniert es, aber es müssten eigentlich viel mehr Themen gegeben sein, die man in einem größeren Ganzen letztendlich, und wenn es um Klimaschutz, wenn es um Mobilität, wenn es auch um Bodenverbrauch geht. Nicht? Wir bauen, da braucht man sich nur anschauen, auf der einen Seite stehen wir in Konkurrenz, in den Umlandgemeinden sind die Grundstückspreise günstiger, bei uns sind sie teurer, auf der anderen Seite entstehen dort viele Gewerbegebiete, die wieder eigentlich Verkehr verursachen. Die Gemeinden sind natürlich auf diese Einnahmen zutiefst angewiesen in vielen Bereichen, weil es die einzigen Einnahmen sind, um den Kindergarten, um ein Freizeitgebiet zu finanzieren. Und ich denke, dass man mit einer größeren Koordinierung und auch Anreizen dieser Zusammenarbeit und Kooperation hier schon einiges auf den Weg zusätzlich bringen könnte, weil wir haben es als Gemeinden in den verschiedenen Bereichen gezeigt. Wir sind auch grundsätzlich dazu bereit, aber es schaut natürlich jeder auch auf seinen Bereich und wird ja auch von seiner Bevölkerung letztendlich gewählt, kommt unter Druck, verschiedene Maßnahmen zu setzen, aber Themen wie der Bodenverbrauch, der Klimaschutz, die Verhüttelung und wir versuchen hier auch, um Eigenwerbung zu betreiben, jetzt, man sieht es an der Stadt, wir haben in der Stadt viele noch Freiflächen, wir versuchen zu verdichten, bevor wir sozusagen an den Stadträndern wachsen, auch dort, wo wir die Infrastruktur haben und versuchen, im eigenen Bereich das zu tun. Andererseits gut gemeinte Änderungen, nenne nur die letzte Bauordnung, die uns da einiges beschert hat. Alles, was nicht sozusagen im gekuppelten Bauweise oder auch geschlossener Bebauung ist, können sie wegreißen. Bei uns, so wie im Wiener Umland, gibt es mittlerweile die Spekulanten, die von Haustür zu Haustür gehen und sagen, sie haben ein schönes altes Haus, Villa etc., steht nicht unter Denkmalschutz, großes Grundstück dabei. Ich denke, dass man sich auch hier überlegen sollte, durchaus Widmungen, wo ich meinen Vorgängern und Gemeinderäten gar keinen Vorwurf mehr mache. In den 60er, 70er Jahren war es toll, jede Stadt, je größer ein Einkaufsgebiet war am Rande der Stadt, war man fortschrittlich, hat man sozusagen mitgezogen mit allen anderen größeren Städten und Metropolen. Heute wären wir froh, wenn wir diese ganzen Widmungen wegbringen würden und wenn wir hier andere Möglichkeiten hätten. Nur nehmen Sie mal jemand eine vorhandene Widmung, egal ob es Wohnbau oder ganz besonders eine Einkaufszentrumswidmung ist, nehmen Sie die mal weg. Und nach 40, 50 Jahren hat sich natürlich Situation, Denken und auch Zugänge ganz grundlegend geändert. Also ich denke, dass das auch dringende Notwendigkeiten sind, ohne jemand das Eigentumsrecht oder sonstige zentrale Rechte unserer Gesellschaft absprechen zu wollen. Aber es gibt halt dann weniger Steuerungsmöglichkeiten, wenn man auf verschiedenen Widmungen, die oft 100 Jahre alt sein können, sitzt und die man jetzt reduzieren möchte, wo es auch sinnvoll ist und wo wir Steuerungsmöglichkeiten bräuchten, um hier sinnvoll gegensteuern zu können. Aber das nur als einen kleinen Input aus dem gesamten Bereich, der natürlich beschäftigt und der gegeben ist und wo es, ich bin auch ein Gegner, der sagt, nicht alles muss geregelt werden, aber da muss man auch den Gemeinden die einen oder anderen Spielräume einräumen. Wir reden zum Beispiel jetzt, so ein entscheidender Faktor, ein paar niederösterreichische Städte sich zusammengeschlossen, brauchen wir wirklich in den Innenstädten, wo jetzt gebaut wird, brauchen wir nur eineinhalb oder zwei Stellplätze? Ist das die Zukunft? Wäre es nicht sinnvoller, dort einen halben oder was immer dann die sinnvolle Größenordnung ist, Stellplatz vorzuschreiben? Es würde den Nebeneffekt haben, dass Wohnen billiger wird und nicht so teuer ist und. Also wenn man da ins Detail der Themen gibt, hängen ja da viele Faktoren zusammen, aber mit dem Verkehr noch in die Innenstadt zu ziehen und möglichst viele Parkplätze bei jedem Wohnhaus zu schaffen und nicht auf die kurzen Wege, nicht auf das Fahrrad, nicht auf den öffentlichen Personennahverkehr zu setzen, ist aus meiner Sicht der falsche Weg. Es ist natürlich auch schwierig, teilweise der Bevölkerung zu erklären, dass unsere Mobilität in 10, 15, 20 Jahren eine ganz andere sein wird. Dass aber verschiedene Dinge auch Wohnhäuser sind auf 35 Jahre finanziert, da sieht man eigentlich, was wir auch gesellschaftlich und mit Privatkapital oder mit Genossenschaftskapital aus meiner Sicht auch kurzsichtig durchaus in den Sand setzen.
Oft hat man ja, wenn man ein Interview mit einem Politiker führt, das Problem, dass er nicht auf seine Fragen antwortet. Ich habe das Problem, dass Sie bereits alle noch nicht gestellte Fragen auch beantwortet haben, aber eine hätte ich noch. Und zwar, Sie haben Probleme angesprochen, die wahrscheinlich auch oder ziemlich sicher auch in anderen österreichischen Städten zentrale Probleme sind. Jetzt sind Landeshauptstädte ja keine politischen Leichtgewichte, weder im Land noch auf Bundesebene. Warum gelingt es offenbar nicht? Und ich kenne zum Beispiel vom Städtebund sehr ambitionierte Konzepte für die Zentrenstärkung und so weiter. Auch der Gemeindebund hat da einiges immer wieder an gedanklicher Arbeit auch bereits erbracht. Warum ist es zumindest meiner Wahrnehmung nach bisher nicht gelungen, die Politik auf diese Themen einzuschwören, weil es zum Teil ja nicht Reformen wären, die irgendjemandem etwas wegnehmen, sondern einfach nur die aktuellen Probleme, die wir im Grunde seit 20 Jahren als aktuell haben, diese Probleme zu lösen helfen würden.
Das stimmt. Man sieht, dass die Städte und Gemeinden durchaus dann letztendlich nicht die Schwergewichte sind. Die Schwergewichte sind, da braucht man nur bei Finanzausgleichsverhandlungen dabei sein. Ich war bei den letzten für die Städte dabei. Da sieht man genau, dass sich natürlich Bund mit Ländern im Großen die großen Züge ausmacht. Städte und Gemeindebund sitzen zwar am Tisch, aber schauen wir uns die letzten alle Dinge, die beschlossen worden sind, eigentlich dort, Entflechtung bei den Kindergärten und ähnliche, ist bis heute nicht realisiert, obwohl man einen genauen Zeitfahrplan hatte. Es geht natürlich um Personalkompetenzen und um Einfluss und unter Anführungszeichen auch um Macht aus Sicht derer, die dann verschiedene Dinge nicht umsetzen oder auch jahrelang schieben, denn wenn man hier auch vom Leistungsbezug der Finanzaufteilung und Ähnlichem spricht, wo wir uns viel leichter tun würden in der Schweiz oder in anderen Staaten, ist das längst sozusagen realisiert. Bei uns ist es immer gescheitert in diesem Tauziehen. Auch natürlich, das muss man offen ansprechen, wir haben natürlich auch die Situation, dass die größte Stadt auch gleichzeitig Bundesland ist, damit ihr Gewicht nur zum Teil zum Tragen kommt, weil ich richte mir es übers Bundesland, dann brauche ich mir die Stadt nicht mehr richten. Das ist durchaus im Machtgefüge, sage ich mal, der Republik Österreich ein erklecklicher Nachteil, wenn es darum geht, die Muskeln zu zeigen. Und wir versuchen ja aus diesem Grund auch, Einigkeit zu haben und uns nicht auseinander dividieren zu lassen, kleinere Gemeinden und Städte, wo es geht, und dann mit dem Gemeindebund, weil das wäre das Einfachste, wenn wir uns noch zerstreiten, dann sind wir noch ein schwächerer Partner diesbezüglich und auch wahrgenommen, aber da versuchen wir, und das gelingt uns sehr gut, zumindest da uns nicht auseinander dividieren zu lassen. Aber Sie sehen, alleine bleibt beim Finanzausgleich, aber sind die anderen Gremien nicht viel anders. Es sitzen dort die Vertreter aller Ministerien, es sitzen dort alle Vertreter der Bundesländer und dann sitzen ein, zwei Vertreter vom Städtebund und vom Gemeindebund dort. Also alleine von der Anzahl, nicht, dass wir weniger Kompetenz hätten oder auch über die sozusagen Studien, die wir extern uns auch machen lassen zu diesen Themen und zur Unterstützung und Untermauerung. Sie sehen es alleine von der Anzahl, wenn Sie solche Gremien sehen, sehen Sie, wie klein eigentlich, obwohl all die Dinge, die Sie sagen, stimmen. Natürlich wir als Bürgermeister der Städte und Gemeinden bei der Bevölkerung letztendlich sitzen, auch ziemlich genau wissen, wo der Schuh drückt, ist das dann insgesamt im Gesamtgefüge nicht der entscheidende Faktor meistens. Das muss man sagen, und leider.
Wenn ich jetzt Ihre Worte nehme und auch die eigene Anschauung, nach welchen Kriterien der Finanzausgleich alle zwei Jahre verhandelt wird, dann trennt sich für mich immer wieder das Wort einer gewissen Unsachlichkeit auf bei den politischen Entscheidungen, was auch wahrscheinlich damit Hand in Hand geht, dass eben je höher die politische Ebene ist, die Nähe zu den Problemen eine abnehmende ist. Ist es völlig gegen den Trend, dass man sagt, ja, nimmt den Gemeinden die und jene Kompetenz weg, gerade in der Raumplanung? Wäre es nicht, wenn man zum Beispiel an die Schweiz denkt, wäre es nicht vor dem Hintergrund dessen, was Sie gesagt haben, überlegenswert, den Gemeinden mehr Kompetenzen und auch mehr Geld zur direkten Verfügung zu geben, um eben auch den verantwortlichen, gezielten Umgang mit Geldern und den sachlichen Umgang mit Geldern zu stärken? Was zum Beispiel ein Beispiel der Stadt St. Pölten, eben eine Höherbudgetierung ihres direkten verfügbaren Geldes heißen kann, was im Beispiel kleinerer Gemeinden ja auf kleinregionaler Ebene zum Beispiel, wo es dann auch ein internes Controlling gibt, vonstatten gehen könnte. Was können Sie dem abgewinnen?
Kann ich sehr viel abgewinnen, ist bei jedem Finanzausgleich und sonstigen Verhandlungen, wo das Thema ist, immer auch zentrale Forderung gewesen. Die Städte und Gemeinden haben sich nie gegen irgendwelche Aufgaben gesträubt. Wir wollten nur die Finanzen dazu haben, weil wir natürlich auch die Erfahrung gemacht haben, was eben der Fundämter und Sonstiges bei den Größeren, wir haben es schnell bekommen, aber die Kostendeckung war dann nicht entsprechend gegeben. Aber ich glaube, ein Hauptpunkt liegt auch drinnen, und das spielt natürlich mit der Finanzierung zusammen. Nehmen Sie, ich bleibe beim Kindergarten, den Kindergarten her. In Niederösterreich ist es so geregelt, nicht einmal in allen neuen Bundesländern gleich, aber in Niederösterreich ist es so geregelt. Je nach Finanzkraft der Gemeinde und der Städte bekommen Sie einen Zuschuss für den Bau. Für den Bau verantwortlich und für die Infrastruktur und Einrichtung sind die Gemeinden. Draufstehen tut Niederösterreichischer Landeskindergarten, mit dem bekommt man auch die Förderung. Die Pädagogin wird und die Leiterin vom Kindergarten vom Land gestellt. Die Kindergartenbetreuerinnen zahlt die Gemeinde und bis zum Gärtner und bis zur Putzfrau ist es unsere Aufgabe. Jetzt können Sie das aus Pflichtschulwesen auf verschiedene andere. Das heißt, es gibt unterschiedliche Zuständigkeiten. Ich kann zum Beispiel, und der Kollege, wir können gehen, die Kollegen zu einer Kindergartenpädagogin, wenn ich einen guten Gesprächskontakt habe, die vernünftig ist, wird sie auf vernünftige Dinge eingehen. Wenn sie sagt, geht mir nichts an, mein Dienstvorgesetzter sitzt in St. Pölten bei der Landesregierung, dann können wir uns sozusagen brausen gehen und die ganze Geschichte geht den Bach hinunter, mehr oder weniger. Zahlen aber in die Töpfe hinein, diese Verwaschenheit der Zuständigkeiten und dass mehrere anschaffen in dem System und auch hineinzahlen, ist etwas, wo man aus meiner Sicht sehr viel Geld verbrennt, aber letztendlich nicht auch den Output kriegt. Das muss man ganz selbstkritisch auch sagen. Darum war ja einer der Ansätze auch im letzten Finanzausgleich wieder einmal, dass man sagt, zumindest große Bereiche wie Kindergärten, Schulen einmal entflechten. Es gibt auch den Ansatz, dass man sagt, Kindergärten zu den Gemeinden, Schulen und die sozialen Aufgaben aufgrund der Größenordnung zu den Ländern, Krankenhäuser als noch größere Geschichte und von den Finanzen zum Bund oder ähnliches. Würde durchaus in einer Entflechtung und klaren Zuständigkeit, weil wenn ich fürs Kindergartenwesen als Gemeinde zu 100% zuständig bin, dann wird ja jeder verstehen, dass er zum Bürgermeister kommen kann, wenn er Nachmittagsbetreuung will oder sonstige Dinge, dass wir das entscheiden können und auch vom Tisch weg. Zurzeit ist es so, Nachmittagsbetreuung in den Schulen zum Beispiel, die ist den wäre eigentlich Bundesaufgabe in der Aufteilung, aber das hat man so in den letzten Geschichten den Gemeinden umgehängt. Jetzt für die Lehrer dort ist Land zuständig, für die Vorbetreuung vor der Schule und für die Nachmittagsbetreuung sind die Gemeinden zuständig. Und wenn nicht vernünftige Leute dort agieren, dann sagt die Lehrerin nicht einmal der Nachmittagsbetreuerin, welche Aufgabe zu erledigen ist oder sonstige Dinge. In manchen Dingen funktioniert es und bei vernünftigen, nur wenn dort Leute zusammenkommen, die es auch gibt, die halt menschlich nicht so gut können und verschiedene Körperschaften, dann funktioniert es nicht. Und diese Entflechtung sowohl der Finanzen als auch der Zuständigkeiten wäre eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Man bräuchte sich nur einmal darauf einigen, es wäre das Finanzierungssystem viel gerechter und es würde vor allem die Zuständigkeiten und auch vor Ort, weil uns glaubt ja keiner mehr, wenn er zu uns kommt und sagt, Bürgermeister können eh alles tun und machen, wenn man dann sagt, nein, aber das können wir nicht, weil da schafft das Land oder der Bund an, glaubt uns ja letztendlich dann die wenigsten oder die, die Einblick haben, der Rest der Bevölkerung glaubt das gar nicht, sondern nimmt an, wir wollen nicht oder ähnliches mehr, das bringt uns nur in eine ganz andere Situation als Bürgermeister.
Das heißt, ein Konzern, der so strukturiert wäre wie das Haus Österreich, würde sich schon längst auf den Insolvenzseiten im Amtsblatt der Wiener Zeitung finden.
Ist nicht unwahrscheinlich.
Für die, die es nicht wissen, Matthias Stadler ist SPÖ-Politiker, Johannes Pressl ist ÖVP-Politiker und jetzt sehe ich den Johannes immer wieder an und sehe, dass er schmunzelt und nickt und das Ganze schaut eher nach Zustimmung aus. Täuscht der Eindruck oder ist das so, dass du das mit einer also ganz anderen Rahmenbedingung, einer 3500-Einwohner-Gemeinde und einem anderen politischen Blickwinkel eigentlich sehr ähnlich siehst?
Also wie der Matthias Stadler schon angesprochen hat, diese Partnerschaft Städtebund, Gemeindebund, auch was Finanzausgleich und Rahmenbedingungen anlangt, die gibt es und die steht auch und sehr oft, es ist gibt es natürlich Dinge, wo man nicht einer Meinung ist, aber über große Strecken ist man hier einer Meinung, weil man auch diese Ebene, die untere Ebene gemeinsam vertritt. Insofern auch das Nicken und das Schmunzeln deswegen, weil es jeden von uns so geht. Ja, also er hat sehr aus der Praxis gesprochen und da muss man dann natürlich
das
auch ein bisschen schmunzeln.
Er raubt natürlich uns Normalbürgern jegliche Hoffnung, dass sich irgendwas ändert, wenn zwei gut vernetzte Politiker eigentlich, aufgeben, daran zu glauben, dass sich da etwas grundsätzlich ändern könnte.
Naja, ich glaube, das ist nicht aus den Worten hervorgekommen, dass wir aufgeben. Ja. Also wir haben schon unsere Erfahrungen, glaube ich, jeder und alle gemacht, wie wir auch in diesem System für die Gemeinden und für die Bürger letztlich das Beste.
Also dass ihr trotzdem das Beste schafft.
Ja, natürlich. Sonst hätten wir ja keine Freude dabei. Nicht?
Kommen wir zurück zur Raumplanung. Wenn wir von Matthias Stadler das angesprochen, es braucht natürlich in vielen Bereichen Unterstützung oder Verbesserung, auch von übergeordneter Ebene. Wir haben gehört von steuerlichen Nachteilen aufgrund dessen oder jenen. Wir haben gehört, auch die ÖBB, natürlich auch in der Bundesverantwortung, spielt eine Rolle im Filmbereich etc. etc. Wenn ich jetzt dich frage, es gibt zum einen klassisch raumplanerische Rahmenbedingungen, was die Instrumente betrifft, was Landesgesetze betrifft und so weiter, was regionalplanerische Vorgaben betrifft. Und zum anderen gibt es eben so diese nicht raumplanerischen Faktoren, die aber auch gehörig wirken. Das sind finanzpolitische etc. etc. Wo würdest du dir in diesen beiden Bereichen konkret für ADACA, für deine Arbeit, mehr Unterstützung im Sinne des Ermöglichens einer nachhaltigeren Gemeindeentwicklung wünschen?
Ich glaube, da muss man ein bisschen die Problemsituation zuerst kurz schildern, die sich wahrscheinlich nicht nur in ADACA, sondern in verschiedenen Gemeinden ergibt. Und raumplanerisch geht es auf der einen Seite, wenn man Gemeinden in der Größe anschaut, natürlich um Entwicklung nach außen. Unser größeres Problem derzeit ist aber, wie können wir die Innenentwicklung schaffen. Ja? Und es ist halt so, dass Raumplanung eine Planung ist. Ja? Da mache ich einen Plan. Ja? Wir haben letztlich für die Umsetzung dessen keine direkte Handhabe, ja, sondern immer nur dann, wenn ein Eigentümer sagt, ich will jetzt irgendwas verändern, anders machen, na, dann gibt es den Plan und dann wird er mehr oder weniger geregelt, was er denn jetzt aus seiner Liegenschaft machen kann. Ja. Aber Probleme, die wir im Innenbereich haben, ja, die sehr stark mit der besitzmäßigen Verhaftung, also mit dem Besitz und mit dem Eigentum zusammenhängen, sind jetzt einmal per se durch den Plan nicht lösbar. Ja? Und das ist heute schon angesprochen worden, die Frage zum Beispiel der inneren Verdichtung. Also wir haben teilweise in ländlichen Gemeinden, aber durchaus auch im städtischen Bereich, einfach oft innerstädtisch größere Flächen, ja, die halt große Gärten oder wie auch immer sind, ja, die teilweise aus einer ganz anderen Struktur, Landwirtschaft früher hervorgekommen sind und wo es natürlich auch darum gehen sollte, dass wir diese auch in Nutzung bringen, bevor wir auf die grüne Wiese bauen. Aber da kann ich nicht zugreifen. Ich kann viel reden mit den Menschen, ja, und kann sagen, okay, könnten wir, sollten wir, was auch immer. Aber das ist eigentumsmäßig abhängig. Zum Zweiten, und das ist auch die Erfahrung, wenn wir innen verdichten, ja, haben wir sehr oft sofort Anrainerprobleme. Ja. Weil natürlich für jeden, der rundum wohnt, ein Gewerbe betreibt, was auch immer, eine innere Verdichtung ein Problem sein könnte. Ja? Also nur um schnell einen Problemaufriss zu machen, ein drittes und für mich ganz schleichendes Problem, ich nenne das schleichenden Leerstand. Ja? Es ist ja die Situation, wenn ich in Ortskernbereichen einen tatsächlichen Leerstand habe, dann kann ich mir darüber reden, das ist leer, was machen wir mit dem? Nur sehr oft haben wir Situationen, dass das Gebäude sehr groß sind, aber nur mehr von einer, zwei Personen, vielleicht sogar im älteren Alter bewohnt werden, die du einerseits nicht aus dieser Wohnsituation holen kannst, wo du aber ganz genau weißt, hier sind Liegenschaften und auch für die Personen wäre es vielleicht manchmal sogar besser, ein betreutes Wohnen, eine kompakte Wohnung zu haben. Ja? Also wir befinden uns letztlich sehr weit im Menschlichen drinnen. Ja? Und wenn ich nur ganz schnell diesen Problemaufriss mache und die Frage war, na, welche Instrumente würde ich mir wünschen, ja, oder wo kann man da ansetzen, da muss ich ganz ehrlich sagen, überall dort, wo es menschlich ist, da muss ich reden. Da gibt es kein Instrument, da kann der Bund, das Land gar nichts machen. Ja. Da musst du als Bürgermeister, als Vertrauensperson aus dem Gemeinderat hingehen und sprechen, wenn du was verändern, bewegen willst. Ja. Die zweite Sache ist, wenn ich mir anschaue, wie Grund und Boden heute auch durchaus spekulativ gedacht wird. Ja? Und da muss ich nur ein Beispiel sagen, oder zumindest ein Bild, ja, das ich dann immer vor Augen habe. Ich frage immer jeden, na, wenn du ein 10 Jahre altes Auto hast, ja, was erwartest du dir, dass du bekommst für dieses Auto? Sagen wir dann die meisten, wahrscheinlich muss ich was draufzahlen für die Entsorgung. Ja? Wenn ich ein 100 Jahre altes Haus habe, dann traue ich mir die Frage gar nicht stellen. Ja? Und es wird mir keiner sagen, ich muss was draufzahlen, sondern da steigen die Preise teilweise sensationell. Ja? Also wir haben im innerörtlichen Bereich im Besonderen aus meiner Sicht auch spekulativ angetriebene Preise, die uns auch sehr hinderlich sind. Und da würde ich mir ein Instrument wünschen. Ja. Wir diskutieren, und das ist im Finanzhaus gleich angesprochen worden, über die Grundsteuer. Ich glaube, es wird endgültig so weit, dass wir darüber diskutieren werden. Ja. Und die Frage ist, ob wir nicht solche Instrumente auch dazu verwenden, ja, um sie steuernd einzusetzen. Ja. Wo ich einerseits mir vorstellen kann, okay, da gibt es eine Basis, die halt dem Wert oder der Flächenwidmung oder wie auch immer eines Grundstückes entspricht. Aber gerade bei Leerstandsflächen zum Beispiel, ja, kann ich mir vorstellen, dass man dann durchaus gemeindeintern entscheiden kann. Derzeit haben wir den Rahmen nicht, aber vielleicht das in Zukunft einmal kann. Wo man dann sagt, okay, hier wollen wir eine gewisse Mobilisierung auslösen. Ja, wir bieten dem Grundstückseigentümer an, diene uns das Grundstück an, wir würden das gerne am Markt jungen Menschen, dem auch immer weitergeben, ja, zu vorzüglichen Preisen. Aber wir können uns auch vorstellen, wenn das nicht so passiert, dass du natürlich Verständnis dafür hast, dass wir hier eine bisschen eine erhöhte Steuer drauflegen, ja, um auch eine kleine Motivation vielleicht zu schaffen oder auch zu schauen, dass das, was du hier vorhältst, ja, durchaus auch für die Allgemeinheit ein bisschen was leistet.
Wie weit ist dieser Aspekt, nämlich Kosten oder auch Kostengerechtigkeit einzusetzen, nicht überhaupt eine generelle Strategie, die uns in vielen raumplanerischen Problemen weiterhelfen könnte? Sprich, nicht jemanden ein liebgewonnenes Recht streitig machen, das wollen wir eigentlich alle nicht, ja? aber eben die Inanspruchnahme von Rechten, die zulasten der Allgemeinheit gehen, zu verteuern. Also wenn ich mir den Luxus leiste, mein Grundstück leer stehen zu lassen oder nicht zu nutzen, dann zahle ich für diesen Luxus. Könnte ja vielleicht sogar mal ein Statussymbol werden. Nein. Aber Beispiel im Verkehr. Ja, auch hier Kostengerechtigkeit im Sinne einer Ökologisierung unserer Mobilität zu bekommen. Siehst du andere Ansatzpunkte noch als die Grundsteuer, da etwas voranzubringen?
Also die Frage Kostengerechtigkeit grundsätzlich, ja, ist... Und man würde es jetzt vielleicht von einem Politiker nicht so erwarten, aber die greift jetzt, was Liegenschaften anlangt, ganz massiv ins Eigentum ein. Ja. Und ich habe mit vielen Menschen diese Frage immer wieder diskutiert, ja, weil es natürlich auch wichtig ist, eine Meinung zu holen und wie sieht man das denn? Ja. Und die mir zuerst sagen, naja, das wäre ja gescheit, ja, sage ich, dann hast du auch ein paar Grundstiegel. Und dann fragen, und was würdest du machen, wenn ich jetzt sage, okay, das kostet dir im Jahr 1500 Euro mehr. Und dann sind wir am Ende. Und das ist die Problematik, die wir auch haben. Ja? Also Kostengerechtigkeit, ja, aber es braucht ein gemeinsames Commitment und eine starke Trägerschaft, dass man das hier auch forciert. Andere Bereiche, ja natürlich, ich meine, das ist eine gesellschaftliche Herausforderung immer wieder einer Staatsorganisation, auch einer Gemeindeorganisation. Letztlich ist es jetzt da halt der Bundesstaat, weil Steuern kann nur der Staat oder mit Ausnahme Grundsteuer, Kommunalsteuer halt der Bundesstaat und die Republik einheben. Und letztlich ist diese Verantwortung dort anzusetzen, hier auch Steuersysteme gerechter zu machen. Ja, die haben letztlich dann auch Einfluss, aber sehr langfristig wahrscheinlich auf gewisse Ökologisierungen von zum Beispiel auch Mobilität. Ja.
Adaker ist eine klassische Wohngemeinde vor den Toren am Stettens, mit steigenden Baulandpreisen, schätze ich mal, mit steigender Baulandknappheit vielleicht auch. Wie weit bist du bereits in die Richtung kleinere Grundstücke, verdichtetes Bauen fortgeschritten? Und wie weit wird das von den Bürgern akzeptiert?
Also man muss bei uns sagen, was Speckgürtel anlangt, wir haben Glück oder Unglück, ich weiß es nicht, wir liegen als Gemeinde an der Grenze zu Oberösterreich und eine Seite ist die Donau. Das heißt, wir haben eine schlechte Durchgängigkeit noch ins Hinterland. Ja, das bringt bei uns mit sich, dass diese Speckgürtelsituation etwas gedämpft ist. Ja, der Oberösterreicher kommt zwar gerne nach Ordnung, aber er muss nicht unbedingt da wohnen und der Amstettner hat einen Hügel dazwischen. Der geht lieber nach Winklern zur Bürgermeisterkollegin. Aber die Frage Grundstück, ja, die beschäftigt uns und wir haben viele Diskussionen gehabt, weil wir haben in der Gemeinde Folgendes gemacht. Wir haben versucht, Siedlungsentwicklung zu konzentrieren. Ja. Also bei 4 KGs wäre es natürlich ein einfaches, überall ein bisschen dazu zu potzen, sagen wir so. Und wir haben versucht, das ein bisschen zu konzentrieren. Natürlich haben wir genau mit der Konzentration auch eine Riesendiskussion darüber geschafft oder geschaffen, ob das alles noch gut ist, ja, weil die dann dort vor Ort oder anrainend wohnen, schon ihre Herausforderungen damit haben. Und das hat uns durchaus auch dazu geführt, dass wir kleinere Bauparzellen machen. Wir haben im Vorgespräch auch telefoniert, 450 Quadratmeter sind jetzt so auch die Parzellen, die wir mittlerweile, also einen Mix aus zwischen 450 bis 730 Quadratmeter in Neuentwicklungen schaffen. Aber man muss auch da die Realität sehen. Gestern auf die Nacht sind bei mir zwei junge Leute gesessen und ich habe gesagt, nein, ich interessiere mich für Baugrund, was gibt es denn so? Ja? Und ich habe sie gefragt, naja, was stellst du dir vor? Naja, 1000 Quadratmeter sollen schon sein und wenn es nur ein bisschen mehr ist, natürlich auch. Ja? In der Diskussion sind wir dann eh runtergekommen, dann zeige ich einer, wie wir bei uns bauen wollen. Ja? Aber das ist im ersten Moment, ja, da musst du viel Aufklärungsarbeit betreiben und diese kleineren Parzellen sind die letzten, die weg sind. Ja? Auch wenn sie billiger sind, auch wenn sie von der Aufschlüsselung und von anderen Abgaben günstiger sind, also da herrscht ein Bild vor, das nicht nur heißt, machen wir es kleiner, sondern wir müssen auch überzeugen, dass das richtig ist.
Letzte Frage fürs Erste, Mobilität. Du hast mir erzählt im angesprochenen Vorgespräch, dass ihr das Radwegenetz ausgebaut habt, dass ihr Elektro-Tankstellen in der Gemeinde errichtet habt. Also das Bemühen da ist, vom zumindest mit fossilen Brennstoffen betriebenen Autoverkehr wegzukommen. Andererseits hast du gesagt, der Versuch, dass die Adacker, wenn sie nach Wien oder Linz oder St. Pölten fahren, nur maximal bis am Städten mit dem Auto fahren und dann in die Bahn umsteigen, das scheitert an Dingen, ja, die auch vielleicht klassisch österreichisch sind. Kannst du diese Situation kurz schildern? Ich fand sie sehr bezeichnend.
Also, dass es ganz scheitert, möchte ich ja nicht sagen, aber die Diskussion, die dahinter steckt, ist folgende. Also, ich stehe dazu, ich bin jetzt nicht ein Autofreak, ja, aber letztlich ist es so eine Flächengemeinde und das deckt sich mit vielen anderen ohne Auto nicht machbar. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Aber wir haben eine Diskussion mit der Stadtgemeinde Amstetten, ja, die durchaus, wo nicht alle Parteien, aber manche dort sagen, naja, wir wollen nicht der Parkplatz der Region werden. Ja. Aber wir brauchen letztendlich diese multimodalen Knoten, um nicht Gefahr zu laufen, dass man sagt, naja, dann sitzt der schon im Auto, ja, und dann fährt er halt bis St. Pölten gleich durch. Ja. Also das ist eine Diskussion, die eh schon angesprochen worden ist, die wir positiv führen können, glaube ich, ja, die aber durchaus zu führen ist und die regionale Zusammenarbeit braucht, weit über Gemeindegrenzen hinaus, zumindest was Mobilität anlangt. Ja.
Das heißt eben konkret für die Leute, die es nicht wissen, Amstetten hat eine Park-and-Ride-Garage, aber die ist längst voll. Amstetten will verständlicherweise auch nicht den regionalen Verkehr bis ins Zentrum sich hereinholen, auch das ist verständlich. Die Frage ist, wie löst man es? Und die Frage ist, ob das ADAC und Amstetten allein zustande bringen oder ob da nicht auch eine dritte Rahmenbedingung neben der, raumordnungsgesetzlichen, neben den finanzpolitischen und so weiter, eine dritte übergeordnete Ebene fehlt und das ist die Vermittlung, der Vermittlung, dass man eben alle Partner und noch viel mehr an einen Tisch bringt, die ÖBB und. Gibt es da einen Nachholbedarf in Österreich, dass die komplexeren Themen wirklich von allen Akteuren zielorientiert in Angriff genommen werden?
Also ich kann es jetzt wieder nur auf unserer Ebene sagen, was wir im Umfeld am Städten jetzt getan haben und wirklich alle Gemeinden, es sind jetzt 14, sind dabei, wir haben voriges Jahr begonnen, eine Vision 2030 zu entwickeln, ja, weil immer dann, wenn du siehst, die Rahmenbedingungen und die Notwendigkeiten werden nicht von oben geschaffen, musst du die Dinge selber in die Hand nehmen. Also das muss ich mir sehr positiv hervorheben, da werden wir auch unterstützt, da sagt das Land auch, das ist ganz richtig. Ja. Und es hat auch alles das, was wir entscheiden, auch die längste Tragfähigkeit, das muss man auch ehrlich sagen. Ja. Also wenn von oben entschieden würde, okay, da machen wir jetzt das Parkhaus hin, weiß ich, dass wir mehr Diskussionen mittelfristig haben und uns möglicherweise Grenzstreitigkeiten dann noch liefern, als wenn wir es selber gemeinsam mit Verständnis entwickeln. Ja, das ist das eine. Aber natürlich ist manchmal schon der Wunsch auch da und gerade an der Situation am Städten wären einige Möglichkeiten da. Ja, die ÖBB hat hier noch relativ große Grundstücke, wo ich mir oft wünschen würde, okay, die werden nicht nur unter dem Immobiliengesichtspunkt gesehen, sondern auch unter dem Nutzeffekt. Ich glaube, dass wir in der Diskussion hier durchaus weit sind, dass das auch sehr positiv ausgehen kann, aber noch diskutieren müssen.
Matthias Hartmann, eine Gemeinde mit 560 Einwohnern hat zum einen wahrscheinlich den eingangs angesprochenen Bonus, dass Entscheidungen relativ schnell fallen können, weil die Gruppe der Interessenträger oder der unterschiedlichen Interessenträger eine relativ überschaubare ist. Zum anderen, denke ich mir, hat unter Stinkenbrunn durchaus ein Problem, Aufgaben, die üblicherweise eine Gemeinde allein erfüllen kann, allein zu erfüllen. Wie sind denn die Vor- und Nachteile der extremen Kleinheit?
Ja, hallo einmal. Prinzipiell, es heißt jetzt nicht, dass man, wenn man weniger Leute hat, umso weniger streiten kann. Also es ist trefflich auch in kleinen Gemeinden zu streiten und man klagt sich auch über einige Sachen auch sehr gerne aus. Generell ist es so, dass die Vielzahl der Aufgaben, die auf kleine Kommunen zukommen, sehr vielfältig geworden ist. Und gerade in der Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden, den regionalen Gemeinden, können wir sehr, sehr viele Dinge eben zum Positiven wenden. Das haben wir in ein paar Wochen schon gemacht, wenn jetzt ein bisschen ausholen darf vielleicht. Ich habe im Rahmen meines Studiums mich spezialisiert zum Thema Wohnen in kleinen Gemeinden. Habe dann 2012, 2013 begonnen, in der eigenen Gemeinde Studien zu machen, mit den Leuten zu arbeiten. Da ist mir richtig auch bewusst geworden, dass das Thema Leerstand ja eigentlich nicht ein sehr staubiges Thema ist, sondern ein sehr menschliches Thema. Hinter jedem Haus steht eine Geschichte und diese Geschichte will auch manchmal auch erzählt werden. Und gerade in diesem Bereich ist mir dann einiges bewusst worden. Damit habe ich dann auch 2014 begonnen, die Lehrstände aktiv zu reduzieren, indem dass ich das Thema Bewusstseinsbildung sehr stark aufs Tableau gebracht habe. Nachdem ich hier auch einige Erfolge auch machen habe können, haben sich wir in der Region Land und Lahr dazu entschlossen, ein Projekt ins Leben zu rufen, das heißt Wohnen im Land und Lahr. Ich habe dann quasi das dort übernommen und habe dann mit dem Land, da gibt es die Flächenmanagement-Datenbank, sämtliche Leerstände einmal erfasst, ungefähr 760 ohne die Stadt Lahr selbst dazu, 17.000 Einwohner, das kann man sich ungefähr schon mal ausrechnen, und davon sind in etwa 5.000 gar nicht berücksichtigt. Und habe dann eigentlich mit den Leuten eben probiert, eben das Thema wieder ins Bewusstsein zu rücken. Weil gerade das Thema Leerstand wird oft von den Eigentümern sehr gerne auch verdrängt, weil sich man selbst wieder mit eigenen Problematiken, auch mit der Vergangenheit beschäftigen muss, mit der eigenen Familiengeschichte und so weiter. Und darum passiert es sehr oft, dass gerade Leerstände auch vergessen werden. Und die bergen aber auch eine Chance, da etwas draus zu machen. Und rein einmal vom damit man ein Gefühl kriegt, jedes Dorf, jede Gemeinde hat bei uns in etwa zwischen 8 bis 14% Leerstände. In meiner Gemeinde sind wir jetzt bei 5% Leerständen. Da lässt sich etwas bewirken. Allerdings, das ist ein sehr zeitaufwendiger, gesprächsintensiver Prozess.
Können Sie aus Unterstinkenbrunn konkret benennen, was in den letzten Jahren alles so verloren gegangen ist an öffentlichen oder geschäftlich genutzten Gebäuden, was einen Leerstand mittlerweile aufweist und auch im Privatwohnhaussektor wieder die Entwicklung ist und wie Sie darauf reagiert haben?
Ja, es ist so, dass ja bei manchen Bereichen das so zusammenfließt. Also Wohnbereich, öffentlicher Bereich ist zum Beispiel bei einer Gastwirtsstätte fließend. Also wir haben 2005, wie ich Bürgermeister geworden bin, zwei Wirtshäuser gehabt, eine Pizzeria, die mittlerweile alle drei zugesperrt, stehen per se aber nicht leer, weil sie auch als Wohnraum genutzt werden. Nur die Säle sind auch nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich. Was aber für mich wieder für die Gemeinde wieder das Negative bedeutet, dass wir auch keine Veranstaltungsmöglichkeiten mehr haben. Und das ist für den sozialen Zusammenhalt, der allerdings in der Gemeinde sehr, sehr hoch ist, etwas Schädliches, wo wir aber da dann versuchen, das wieder zum auszugleichen. Wir haben dann ein Gemeinschaftszelt angekauft, dass wir manche Feste auch mit einem Gemeinschaftszelt machen können. Wir haben probiert, einige Sachen auch miteinander zu machen. Das ist das Miteinander ist ein sehr großes Thema bei uns. Übrigens jetzt am 1. 2. Dezember, also ein bisschen Werbung machen, haben wir einen Adventmarkt bei uns. Da arbeiten bei uns in der Lorngrühe, das ist unser Kellerdorf, in etwa 150 freiwillige Helfer, 650 Einwohner, mit Nebenwohnsitz haben wir ungefähr 700, 150 davon arbeiten. Jetzt kann man sich vorstellen, wie motivierend das auch ist, beziehungsweise wie das auch die Dorfgemeinschaft zusammenschweißt. Also das Miteinander helfen übertragt sich dann auch in anderen kleinen Bereichen, im zwischenmenschlichen Bereich, weil wer miteinander in einem freiwilligen sozialen Engagement steht, der arbeitet auch dann im privaten Bereich auch gerne auch zusammen. Und da ergibt sich auch einiges.
Sie haben ja in unserem Vorgespräch durchaus begeisternde gemeinschaftliche Aktionen erwähnt. Also Sie haben gesagt, es wird alljährlich das Unterstinkenbrunner Freibad von den Bürgern gemeinschaftlich ehrenamtlich gereinigt zum Beispiel.
Das ist richtig.
Und Sie haben auch ein Bauprojekt, das, glaube ich, gemeinschaftlich gestemmt werden soll.
Ja, also das mit dem Freibad ist richtig. Also wir haben da bei uns ein kleines Freibad und jeder Politiker, Politikerin weiß, wie eigentlich ein Freibad, Eiselplatz kostenintensiv das ist. Und wenn ich jetzt sage, wir brauchen im Jahr einen Abgang von 10.000 bis 20.000 Euro für Freibad, dann ist das nicht unbedingt hoch. Und das gelingt aber auch nur wieder, wenn wir verschiedenste Arbeiten auch auslagern an Freiwillige. Also das sind wirklich Bürger, die da mithelfen, damit wir einen Bereich selbst stemmen können. Und das ist etwas sehr, sehr Gutes. Zum Thema Wohnen ist es so, dass wir natürlich probieren, einiges zu machen. Einiges jetzt darum, wir haben zwar bei uns jetzt den Leerstand sehr stark reduziert, wir brauchen aber immer noch einen Wohnraum für junge Menschen vor allem. Wir vergessen oder wir denken immer sofort zum Thema Wohnen an die klassische Familie. Dass sich das aber gewandelt hat, dass wir jetzt auch weiterdenken müssen, dass man den Bereich von 15 bis 30, dass die jungen Menschen gibt, die einen günstigen Wohnraum brauchen, einen schnell verfügbaren Wohnraum, dass wir auch Kleineinheiten schaffen für ältere Leute, die sich ein großes Haus einfach körperlich nicht mehr leisten können, weil es einfach gestiegen hat oder einfach zu groß wird. Da müssen wir auch in diesem Bereich denken. Und wir haben jetzt bei uns zum Beispiel die Pfarre. Unser alter Herr Pfarrer ist gestorben, da baut jetzt die Pfarrgemeinde drei Wohnungen rein. Wir haben aber auch aber wir haben dann eigentlich hier auch einen sozialen Wohnbau gemacht. Allerdings nicht, wir haben den speziellen Bereich des jungen Wohnen eben dazu auserkoren, weil es genau das Thema ist, was wir auch in kleinen Gemeinden brauchen. Und im privaten Bereich habe mir jetzt ein kleines altes leerstehendes Gebäude auch gekauft, wo sie hat eine 100 Quadratmeter für zwei kleine Wohneinheiten umbauen werde in nächster Zeit. Also das lebe ich auch vor, das zum Tun, weil ich glaube, alles, was schon vorhanden ist und man nutzt, das erstens hat man eine Vorbildswirkung auch als Politiker zu tragen und zum Zweiten ist es ja auch so, dass wir dann natürlich junge Menschen wieder dann bei uns in der Ortschaft da behalten, die man natürlich dann andere Sozialbereiche wieder abdecken.
Ich muss ja richtig anstacheln, dass Sie Ihre Erfolge nicht uns verheimlichen. Sie haben ja gesagt, die Volksschule, die mittlerweile geschlossen ist als Schule, wird neu genutzt für Zwecke, um die ich Sie bitte, uns kurz zu erzählen. Dann, was mich besonders begeistert hat, eine kleine Gemeinde wie Unterstinkenbrunn schüttet eine eigene Förderung aus für Leerstandsbekämpfung im Grunde.
Also zum einen die alte Volksschule, durch die Gemeindetrennung haben wir unsere Volksschule verloren und wir haben ein Gebäude gehabt mit ein paar hundert Quadratmeter. Was tut man damit? Ist lange Jahre leer gestanden und wir haben dann gesagt, okay gut, haben uns zusammengesetzt und etwas überlegt. Wir haben dann einen kleinen Teil, eine Wohnung umgebaut, die wird vermietet. Wir haben dann im Erdgeschoss einen Fitnessverein gegründet, dort wird Sport getrieben und im ersten Stock hat der Musikverein eine neue Bleibe gefunden, plus im alten Turnsaal macht jetzt eine Fitnesstrainerin spezielle Angebote. Ich weiß es nicht, ich habe jetzt einmal mitgemacht, ich habe einen Muskelkater gehabt, aber ich weiß es nicht mehr genau, wie das heißt. War eine recht interessante Geschichte. Zum Zweiten, durch dieses Thema mit der Vermietung, das ist auch bei mir relativ stark rausgekommen in meinen Arbeiten, dass es viel zu wenig Aufmerksamkeit gerade am Leben im Land, beim Wohnen zum Thema Wohnen am Land hat. Vermietung hat ein sehr, sehr hohes Potenzial und wir haben dann eine Vermietungsförderung beschlossen im Gemeinderat. Bei uns kriegt man auf maximal 5 Jahre pro Jahr 500 Euro pro Wohneinheit, wenn eine neue Hauptwohnsitzmeldung zustande kommt. Das wird sporadisch gebraucht bei uns, nicht bei den meisten Fällen, aber dadurch, dass die Hemmschwelle jetzt weg ist, dadurch, dass die Leute sehen, es funktioniert, haben sich andere auch dazu entschlossen, ihre alten Häuser zu vermieten und wir haben jetzt 250 Häuser ungefähr und in etwa 10, 12 sind jetzt momentan vermietet und zwei davon wird die Förderung eigentlich in Anspruch genommen. Vielleicht noch zu dem Punkt an, ich habe zum Thema Wohnen im Land auch mit dem Nachhaltigkeitsministerium jetzt erarbeitet zum Thema Abbruch. Und da gibt es die Möglichkeit, dass man, wenn das durch ein zertifiziertes Unternehmen ist und die Gemeinde auch zustimmt, das Gebäude abbrechen lässt, und wenn das einer gewissen Qualität entspricht, dann kann man das auch auf Agrarwege aufbringen. Das haben wir zum Beispiel in der Nachbargemeinde jetzt damit gemacht. Der Liegenschaftseigentümer hat sich eigentlich bei der Entsorgung relativ viel Geld erspart, was natürlich auch zum Bauen in alten Dörfern die Entsorgungskosten etwas reduziert.
Das heißt, der Bürgermeister als Generalmanager, der sich um Dinge kümmert, damit sie in Gang kommen. Also das hat mit dem klassischen Bild des Bürgermeisters eigentlich immer weniger zu tun. Das ist eher der Entwicklungshelfer oder der Sozialarbeiter.
Also das muss ich ein bisschen widersprechen. Ich glaube, die zwei Herren haben genau dasselbe, nur halt in einer anderen Dimension.
Was dann vielleicht auch nicht mehr möglich ist, so ins Detail zu gehen.
So einen klassischen Bürgermeister kenne ich eigentlich ja so selber auch nicht mehr, weil ich kenne meine Kollegen, Kolleginnen, und die sind alle sehr, sehr bemüht und haben halt ihre Bereiche. Ich bin zum Thema Wohnen sicher nicht schlecht aufgestellt, aber in anderen Bereichen gibt es sicherlich einige leider, die besser sind.
Das ist halt, die lohnen wir nächstes Mal ein.
So ist es.
Gut. Herr Bürgermeister Stadler, ist meine Befürchtung richtig, dass Sie nicht bis zum Ende unserer Veranstaltung bei uns bleiben werden?
Ja, das ist wahrscheinlich so.
Dann schlage ich folgende kleine programmatische Änderung vor, dass wir die Diskussion, die ursprünglich im Plenum auch mit Ihnen am Ende der Veranstaltung sein hätte sollen, dass wir die Fragen, die an Sie drei, speziell an Sie, da sind aus dem Publikum, dass wir die jetzt stellen.